DW Menschen und Märkte.
Warum China seine Tech-Konzerne drangsaliert. Wie Griechenland zum europäischen Silicon Valley werden will. Und die Batterie der Zukunft. Forscher in der Schweiz entwickeln kompostierbaren Stromspeicher. Das sind unsere Themen. Am Mikrofon begrüßt Sie Klaus Ulrich. Zuerst der Online-Riese Alibaba, dann der Lieferdienst Meituan und jetzt auch der Uber-Konkurrent Didi. Sie alle bekamen und bekommen momentan auf unterschiedliche Art und Weise die Macht der Regierung in Peking zu spüren. Der Fahrdienst Didi beispielsweise darf seit dieser Woche seine App nicht mehr in chinesischen App-Stores vertreiben. Die Behörden begründen den Schritt mit Bedenken bei der Datensicherheit. Warum stutzt China seinen Konzernen die Flügel? Darüber hat mein Kollege Nicolas Martin mit dem China-Kenner und Professor für globale Technologiepolitik Maximilian Mayer von der Universität Bonn gesprochen. Er hat ihn gefragt, was die Regierung in Peking denn eigentlich für ein Problem mit den Tech-Konzernen hat.
Man könnte sagen, es brennt an verschiedenen Stellen sozusagen, ja, von der Wettbewerbsmanipulation und etwa der Ausbeutung von Mitarbeiterinnen bis hin zur Datensicherheit, Cybersicherheit und Verbraucherschutz. Es gibt im Moment sehr viel Kritik an den großen Technologiekonzernen in China. Aber die Maßnahmen, die wir jetzt sehen, die sind eigentlich keine spontane Reaktion, sondern die wurden von den zuständigen Ämtern und Ministerien schon lange vorbereitet. Wir erleben eigentlich eine anhaltende und sehr wahrscheinlich sich noch ausweitende Kampagne mit dem Ziel, die großen Internetkonzerne und Datensammlungen in China insgesamt stärker zu regulieren. Das heißt, in der Regel bestehende Gesetze eigentlich für nationale Sicherheit, für Cybersicherheit, aber auch für Datenschutz anzuwenden.
Wo würden Sie denn sagen, ist der Kern dieses Konfliktes, ist es der Schutz der Bevölkerung vor der Entmächtigung ihrer Daten oder ist es auch die Angst, dass neben der Regierung noch neue Mächte in der Volksrepublik heranwachsen?
Also es gibt natürlich auch in China ein wachsendes Bedürfnis und auch den gesetzlichen Rahmen dazu, das darf man nicht vergessen, Bürgerinnen und Konsumentinnen vor übertriebener Datensammlung durch Plattformfirmen zu schützen. Es gibt auch Diskussionen um Privatsphäre und Datensicherheit auch. Aber im Kern dieses Konflikts geht es im Moment vor allem um das nationale Interesse Datensouveränität. Und das hängt zusammen mit dem Wunsch nach nationaler Kontrolle über die Datenschätze der großen chinesischen Plattformfirmen. Andererseits geht es natürlich auch innerhalb Chinas um das Macht- und Gestaltungsmonopol der Partei, das durch die Macht der großen Plattformfirmen unterminiert werden könnte.
Warum geht dann der Staat so recht rigoros gegen auch Führungspersönlichkeiten vor? Also Jack Ma ist ja da ein Beispiel. Der Chef von der TikTok-Mutter ByteDance will dieses Jahr zurücktreten. Sind das gezielte Warnsignale, die da an die ganze Tech-Branche geschickt werden?
Tja, es ist zumindest zurzeit nicht ratsam, auf der Liste der reichsten Chinesinnen zu stehen. Und das tun in der Regel gerade Chefs von solchen großen Technologiekonzernen. Aber das Signal hier, würde ich sagen, ist eigentlich mehrdeutig. Ja. Zum einen ist ein ganz klares Signal an diese Plattformfirmen, ordnet euch den Zielen der Partei unter, sozusagen das Primat der Parteilinie, das geht immer vor. Selbst wenn solche regulativen Maßnahmen Milliarden an der Börse vernichten, und das ist ja passiert in mehreren Fällen, und damit auch ausländische Investoren in China abschrecken könnten. Aber zum Zweiten geht es schon auch um diese Personen selbst, also um diese mega reichen Firmenlenker, die oftmals in China auch einen Kultstatus genießen und die jetzt stärker noch als bisher in die Pflicht genommen werden sollen, ihren sozialen und gesellschaftlichen Verantwortung, aber auch, kann man sagen, schon ihren Verpflichtungen gegenüber Konsumenten und Konsumentinnen nachzukommen.
Ja, Sie haben es gesagt, die Börsenkurse, die rutschen mal schnell um ein paar Milliarden Marktwert runter, sind dann nur wenige Prozent, aber trotzdem für die Unternehmen natürlich schmerzhaft. Und es gibt ja auch Vermögensverwalter wie BlackRock, die sagen, wir wollen jetzt eigentlich gar nicht mehr in chinesische Unternehmen langfristig investieren, weil wir da nicht wissen, was da passiert. Das ist nicht planungssicher. Entkoppelt sich China so dann langsam von der US-Wirtschaft?
Das halte ich für relativ unwahrscheinlich, weil tatsächlich im Moment gerade der Finanzsektor in China noch weiter geöffnet wird für amerikanische und andere Investoren. Und der Markt in China ist einfach generell zu groß und zu interessant, als dass sich Firmen wirklich leisten können, da außerhalb und vorzubleiben. Ich gehe davon aus, dass wir trotz dieser schwierigeren geopolitischen Lage einerseits und der Eingriffe der Partei in Wirtschaft und der gerade in der Digitalwirtschaft der Intervention andererseits da auch weiterhin großes Wachstum sehen und das Potenzial einfach zu verlockend ist für ausländische Firmen, nicht trotz der Risiken da weiter zu investieren.
Trotzdem gucken wir nochmal auf das chinesische Wachstum. Könnte dieses Vorgehen nicht auch sozusagen die Transformation der Wirtschaft gefährden, indem sich die chinesischen Tech-Konzerne dann halt auch als Trotzreaktion von Chinas Regierung abwenden?
Naja, also sie müssen sich jetzt sozusagen der Regierung zuwenden, mehr als es vorher der Fall war. Was bedeutet das? Man kann sagen, dass die Digitalwirtschaft in China eigentlich fast für zwei Dekaden sehr stark wuchs, ohne nennenswerte Regulation, wenn man mal absieht von den Zensurvorgaben. Ja. Und das ist auch einer der Gründe, wieso diese Digitalgiganten nicht nur stark wachsen konnten, sondern sich auch Stück für Stück ausgebreitet haben in ganz andere Sektoren, von der Landwirtschaft ins Bankenwesen, in die Logistik, in die Bildung, in den Einzelhandel und so weiter, stärker als es eigentlich in jedem anderen Land der Fall ist. Diese Wachstumszeit, die ist jetzt einfach vorbei und es begann eigentlich schon vor ein, zwei Jahren eine Phase der Restrukturierung und Regulation und deren Ergebnisse sind letztlich noch unabsehbar. Ja, die Konzerne werden auch in Zukunft mächtig bleiben. Trotzdem hat die Partei sich hier klar entschieden, diesen Firmen erstmal die Flügel zu stutzen. Unter Präsident Xi geht Kontrolle und Stabilität vor.
Maximilian Meyer war das, Professor für globale Technologiepolitik an der Universität Bonn im Gespräch mit meinem Kollegen Nicolas Martin. Griechenland ist infolge der Corona-Krise mehr denn je auf nachhaltige Investitionen aus dem Ausland angewiesen. Eines der ersten deutschen Tech-Unternehmen, das in Griechenland einen Standort eröffnet hat, ist TeamViewer. Die Firma aus dem baden-württembergischen Göppingen hat dort ein Software-Entwicklungszentrum errichtet. Mehr von Verena Schelter.
Athanasios Mutsoulis war sich sicher, im krisengebeutelten Griechenland würde er keinen guten Job finden. Deswegen hat er 2015 das Land verlassen, in Großbritannien seinen Master gemacht und dann dort als Softwareentwickler gearbeitet. Doch vor gut einem Jahr ist er in seine Heimatstadt Ioannina zurückgekehrt, weil er einen Job bei TeamViewer bekommen hat. Das Unternehmen aus dem baden-württembergischen Göppingen ist bekannt geworden mit Softwarelösungen, die es möglich machen, aus der Ferne auf Geräte zuzugreifen, sodass man ortsunabhängig arbeiten kann. Als ich gehört habe, dass TeamViewer nach Ioannina kommt, dachte ich, wirklich? Das war eine wirklich schöne Überraschung. Auch für Philipp Deutscher, den Leiter der griechischen Niederlassung von TeamViewer, lag Ioannina als Tech-Standort zunächst nicht unbedingt auf der Hand.
Wir haben uns mehrere Locations im europäischen Ausland angeschaut und dann irgendwann war natürlich die Frage, Ioannina, wo ist das? Macht das denn Sinn? Also Flughafen ja, aber Thessaloniki, Athen weit weg. Und je mehr wir halt hier mit den Leuten gesprochen haben, umso mehr haben wir gemerkt, das macht Sinn, da ist Potenzial da.
Seit 1,5 Jahren lebt Deutscher mittlerweile in Ioannina. Die Stadt liegt im Nordwesten Griechenlands etwa 3 Autostunden von Thessaloniki entfernt. Ein entscheidender Faktor, den Standort hierher zu legen, sei die Nähe zu den 4 Universitäten im Einzugsgebiet von Ioannina, sagt Oliver Steil, Vorstandsvorsitzender von TeamViewer. Denn in Deutschland sei es sehr schwer, Programmiererinnen und Programmierer zu finden.
Da ist sehr viel Wettbewerb für Talente, für insbesondere natürlich auch Softwareingenieure digital. Also haben wir gesagt, irgendwo sollten wir mal schauen, dass wir andere Standorte finden, wo wir nah an Universitäten sind. So haben wir so ein bisschen unterschiedliche Länder angeschaut. Da war dann Griechenland mit auf der Liste und haben dann allerdings gesehen, dass man hier sehr gut landen kann. Hier sind viele Leute, hier sind motivierte Leute, Leute sind innovativ.
Und die griechische Regierung habe großes Interesse daran, genau diese Leute im Land zu halten, so Premierminister Kyriakos Mitsotakis im ARD-Interview.
My number one priority is to create more jobs and to give opportunities to young Greeks to build a career in Greece.
Ziel Nummer eins sei es, Jobs zu kreieren und jungen Griechinnen und Griechen die Möglichkeit zu geben, hier in Griechenland Karriere zu machen. Doch um das zu erreichen, ist das Land mehr denn je auf Investoren aus dem Ausland angewiesen. Denn die Corona-Pandemie hat Griechenland besonders stark zugesetzt. Die Staatsverschuldung ist auf über 200% des Bruttoinlandsproduktes angestiegen und die Arbeitslosenquote liegt bei gut 16%. Die Regierung lockt nun einerseits mit Steuererleichterungen für Unternehmen. Außerdem soll die digitale Infrastruktur stark ausgebaut werden. Dafür möchte das Land auch die Mittel aus dem Corona-Aufbaufonds der EU nutzen. Insgesamt 30,5 Milliarden Euro an Zuschüssen und Krediten. Knapp ein Viertel davon will die Regierung in die Digitalisierung investieren. So soll zum Beispiel die digitale Transformation der öffentlichen Verwaltung sowie der Ausbau von Glasfasernetzen und 5G-Technologie vorangetrieben werden. Die Botschaft des Premierministers: Griechenland verändert sich. Das ist nicht länger das Griechenland der Krise. Das ist ein Griechenland, das schnell wächst und mehr Möglichkeiten für ausländische Direktinvestitionen bietet. Und tatsächlich entdecken immer mehr Unternehmen den Standort Griechenland für sich. So will beispielsweise Microsoft 1 Milliarde Dollar in den Aufbau von 3 Datenzentren seiner Cloud-Computing-Plattform Azure investieren. Auch TeamViewer möchte seinen Standort in Ioannina ausweiten. Das Unternehmen hatte dort mit 18 Beschäftigten begonnen, mittlerweile sind es 50. Langfristig sollen hier aber 150 bis 200 Mitarbeitende ansässig werden. Voraussetzung dafür sei aber, dass die Entwicklung der Infrastruktur in Ioannina weitergehe, sagt Standortleiter Philipp Deutscher. Ein wichtiger Baustein sei der geplante Tech Hub, ein Gelände, das ganz nach den Bedürfnissen von Unternehmen, insbesondere aus dem IT-Bereich, konzipiert ist. Dieser Tech Hub soll weitere Unternehmen der Branche nach Ioannina locken, so zumindest die Hoffnung.
Wir sehen, dass wir erfahrene Entwickler sehr viel einfacher natürlich dazu bewegen können, nach Ioannina zu kommen, wenn sie tatsächlich auch eine Möglichkeit über TeamViewer hinaus haben. Wenn wir hier ein Ökosystem haben an ein paar guten Technologieunternehmen, dann tut es auch keinem weh, wenn mal Leute von hier nach da wechseln. Das tut eher gut, weil das macht uns als gesamtes Ökosystem stärker.
Nach den Plänen der Regierung soll der Tech Hub Ende nächsten Jahres fertig sein.
So viel von Verena Schelter. Batterien gehören wegen giftiger Bestandteile wie Blei, Cadmium oder Quecksilber in den Sondermüll und nicht auf den Kompost, zumindest derzeit. Forscher in der Schweiz haben nun einen Stromspeicher entwickelt, der sich im Erdreich nahezu komplett auflöst. Die Rede ist von einem kleinen ökologischen Wunder. Dietrich Karl Meurer berichtet.
Der Physiker Gustav Nyström steht in einem Labor der Eidgenössischen Materialprüfungs- und Forschungsanstalt EMPA in Dübendorf bei Zürich und erklärt, wie die hier entwickelten neuartigen Batterien mit Hilfe eines handelsüblichen 3D-Druckers entstehen. Auf eine flexible Folie werden verschiedene gelartige Pasten gedruckt. Eine stromleitende Schicht, eine Elektrode und ein Elektrolyt.
Unsere Gelpasten kommen hier rein. Und wird dann im Prinzip gedruckt und gespritzt in verschiedene Strukturen hier. Und dann baut man die Batterie Schicht bei Schicht auf.
Der fertige Stromspeicher sieht aus wie ein aufgedrucktes Muster, das entfernt an einen Schaltplan erinnert. Er ist gerade einmal so groß wie ein Fingernagel, nur einige Mikrometer dick. Dafür hat er eine erstaunliche Leistung, erklärt der aus Schweden stammende Wissenschaftler.
Bei der Spannung sind wir limitiert auf etwa 1 Volt. Und dann Leistung, denken wir, dass bis zu 1 Watt je nach Größe möglich ist.
Solch ein gedruckter Mini-Kondensator kann über Stunden Strom speichern und könnte zum Beispiel eine kleine Digitaluhr antreiben. Aufladen lässt sich die Batterie beispielsweise mit Hilfe eines elektromagnetischen Feldes und das 1000-fach. Gustav Nyström, der in Darmstadt studiert hat und bei der Schweizer Forschungsanstalt EMPA die Abteilung für Zellulose und Holzmaterialien leitet, nennt noch eine überraschende Eigenschaft. Die gedruckte Batterie besteht komplett aus ungiftigen Bestandteilen, die bioabbaubar sind. aus Zellulose in Form von Nanofasern und Nanokristallen, aus Kohlenstoff, Glycerin und einer Prise Kochsalz für die Leitfähigkeit. Das bedeutet, der Kondensator ist kompostierbar. Das zeigte der Laborversuch.
Und dann haben wir gesehen, dass nach etwa 60 Tagen bleibt nur einzelne Kohlenstoffpartikel übrig. Und die würden sich auch über längere Zeit dann abbauen.
Als ökologisches Wunder preist die Schweizer Forschungsanstalt EMPA die kompostierbare Batterie an. Physiker Gustav Nyström sagt bescheiden:
Wir sind sehr begeistert davon.
Und er verweist auf die Anwendungsmöglichkeiten, etwa als Stromlieferant für Sensoren für die Überprüfung von Paketen während des Versandwegs.
Das könnte zum Beispiel im Zusammenhang mit Logistik sein, so intelligente Verpackungen, wo man Sensorik integrieren möchte. Zum Beispiel möchte man Temperatur monitorieren oder Feuchtigkeit monitorieren, um eine Sendung zu prüfen.
Auch in der Landwirtschaft oder in der medizinischen Labordiagnostik könnten die Mini-Batterien zum Einsatz kommen. Als Ersatz für große Akkus, etwa in E-Autos, eigne sich die Technologie allerdings nicht, sagt der Physiker. Auch dauere es wohl noch ein paar Jahre, bis der kompostierbare Zellulose-Kondensator serienreif ist.
Ein Beitrag von Dietrich Karl Meurer aus Zürich war das. Und das war's auch mal wieder für heute bei uns. Im Namen des ganzen Teams bedanke ich mich fürs Zuhören. Mein Name ist Klaus Ulrich. Auf Wiederhören, bis bald und machen Sie's gut.
Das war ein Podcast der DW.